Wer sich ganz sicher nicht in München auf der Isar-Wiese getummelt hat in den letzten Jahren, möchte ich fast sagen, aber vor allen Dingen in den letzten Tagen, das dürfte Fritz Boschel gewesen sein, der nämlich unermüdlich aus dem Prozess berichtet hat, der gegen die Angeklagten mutmaßlichen Unterstützenden bzw. Hauptverantwortlichen des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds in München läuft. Der ist nun quasi tatsächlich am Ende angekommen. Das war in der Plötzlichkeit dann doch auch durchaus überraschend, nachdem nicht ganz klar war, wie lange noch verhandelt werden muss. Nun sind die Plädoyers, die über quasi Wochen gingen, der Bundesstaatsanwaltschaft beendet mit der Forderung nach der Strafe für die Angeklagten. Und ich freue mich, mit Fritz Boschel sprechen zu können, der im Prozess beobachtet und uns vielleicht auch eine Einschätzung geben kann zu dem, was jetzt sozusagen im Plädoyer, also der Zusammenfassung und dem Resümee der Bundesstaatsanwaltschaft aus dem Prozess, was davon zu halten ist. Guten Morgen, Fritz.
Guten Morgen, hallo.
Genau, das wäre vielleicht auch die erste Frage, ne? Das hat ja jetzt sehr lange gedauert, bis die Bundesstaatsanwaltschaft mit dem Plädoyer zu Ende gekommen ist. Angekündigt war es auch, dass es lange gehen wird. Was würdest du sagen, was kann man jetzt mal abgesehen vom Strafmaß, von der Forderung aus dem nehmen, was der Staatsanwalt zusammengefasst hat?
Also ich würde mal ganz vorsichtig dir entgegenhalten, mal langsam mit den jungen Pferden. Also wir sind jetzt mal gerade am Ende des Plädoyers der Bundesanwaltschaft. Das ist quasi der erste Akt eines mindestens fünfteiligen Dramas, was uns noch bevorsteht. Und bevor ich irgendwas anderes mache, muss ich euch wirklich erzählen, wie das gestern war. Das war echt ein heftiger Tag. Der war unglaublich spannend und turbulent und unerwartet, überraschend. Also wie gestern das Strafmaß verkündet wurde, das hat zum Beispiel bei Beate Zschäpe eigentlich niemand überrascht, dass die Bundesanwaltschaft hier wirklich die absolute Höchststrafe verlangt hat, was angesichts der angeklagten Verbrechen wirklich eigentlich nicht sehr überraschend war. Sie bekommt auf jeden Fall lebenslänglich. Es ist eine besondere Schwere der Schuld auszusprechen. So beantragt es die Bundesanwaltschaft. Und sie wird, also das ist auch beantragt worden, auch nicht wirklich überraschend in es ist eine Sicherungsverwahrung beantragt von der Bundesanwaltschaft. Das bedeutet erstens, sie kann weder, wie das üblich ist, nach 15 Jahren das Gefängnis verlassen, noch wird sie nach, weiß ich nicht, über 20 Jahren im Gefängnis auf freien Fuß gesetzt, sondern, so sagte es gestern Bundesanwalt Herbert Diemer, weiter in Maßregelvollzug bleiben. Und um die Gesellschaft vor dieser Frau zu schützen, also er hat auch sehr stark nochmal ausgeführt, die Gefährlichkeit von Beate Zschäpe, ihren Hang zur Delinquenz und ihre ideologische Verblendung, also das war schon sehr beeindruckend, aber das war gar nicht der Höhepunkt des Tages, sondern der Höhepunkt des Tages war die Strafe, die für André Eminger verlangt wurde. André Eminger ist eigentlich derjenige gewesen, von dem wir alle dachten, der würde relativ ungeschoren davonkommen mit einer geringen Strafe, weil die Beweislage ja schwierig ist, wenn man das mal so sagen kann. Und dass dann die Bundesanwaltschaft, wie sich im Plädoyer bereits angekündigt hat, aber eine derart drakonische Strafe für ihn forderte, nämlich 12 Jahre, das hat doch einige oder fast alle im Gerichtssaal überrascht. Dass das natürlich nach sich zog, dass ein Haftbefehl beantragt wurde, dass also André Eminger gestern aus dem Gerichtssaal heraus in Gewahrsam genommen wurde, wegen Fluchtgefahr. Nicht, also jemand, der 12 Jahre Gefängnis vor sich hat, der wird vielleicht sein Bänzlein schnüren und sich davon machen. Das hat überrascht, das hat in der Härte überrascht und es war, wie eigentlich schon Teile des Plädoyers der Bundesanwaltschaft, eine richtige, jetzt sage ich es mal ironisch, Antifa-Performance. Es ist sehr stark auf die ideologischen Hintergründe, auf die Überzeugungen von André Eminger eingegangen worden. Es ist sehr stark immer wieder der Bezug auf den Nationalsozialismus, der Antisemitismus, erwähnt worden, also das Tattoo, was André Eminger auf dem Bauch hat, Die Jew Die, ist nochmal herausgekehrt worden. Also das war wirklich eine ausgesprochen irre Situation. Gestern viel Aufregung, viel Durcheinandergerede. Um es nochmal zusammenzufassen, Beate Zschäpe lebenslänglich mit allen Schikanen, wenn man das mal so sagen kann. Ralf Wohlleben, der zweite Hauptangeklagte, jetzt nur noch eigentlich der dritte Hauptangeklagte wegen Beihilfe zum neunfachen Mord, ebenfalls beantragt 12 Jahre Haft. Und die beiden anderen Angeklagten, Holger Gerlach und Carsten Schulze, die kommen nun doch sehr glimpflich davon, Holger Gerlach, weil ihm eigentlich ein Bewusstsein für die Straftaten, die der NSU begangen hat, nicht nachgewiesen werden kann, höchstens eine Ahnung. Also ein bedingter Vorsatz nur festgestellt werden konnte bei seinen Unterstützungsleistungen. Er hat ja AOK-Karten, Reisepass, Bahncards und sowas besorgt. Der wird wahrscheinlich so um die 5 Jahre ins Gefängnis gehen müssen. Und der 5. Angeklagte, Carsten Schulze, der ja umfänglich ausgesagt hat, der sehr stark zur Aufklärung des ganzen NSU-Kerntrios und unmittelbare Unterstützerszene beigetragen hat, der auch zudem nach Jugendstrafrecht nur in Anführungszeichen verurteilt wird, muss 3 Jahre ins Gefängnis. Das ist unerwartet gering, aber in Anbetracht dessen, was er zur Aufklärung beigetragen hat, vielleicht durchaus nachvollziehbar, warum die Bundesanwaltschaft hier nicht eine höhere Strafe gefordert hat. Aber ich kann nur sagen, der gestrige Tag, der hatte es in sich, so wie im Übrigen das gesamte 8-tägige Plädoyer der Bundesanwaltschaft insgesamt. Es ist so, sie beharren ja weiter auf der Grundthese, dass es sich um diese isolierte, von ihren Kameraden in Anführungszeichen abgekapselte, freie Personenzelle gehandelt hat mit einem kleinen Unterstützerumfeld, welches zum größten Teil hier auch auf der Anklagebank sitzt. Das ist im Grunde das Ärgerliche, das ist aber der politische Anspruch der Bundesanwaltschaft, das zu zementieren und zu sagen, ein Netzwerk von Nazis gibt es nicht. Und also insofern ist es erst sehr ärgerlich gewesen, auch Hälte für Medien und für Leute wie uns, die als sogenannte NSU-Experten diskreditiert wurden und als Fliegengesumm und Irrlichter bezeichnet wurden. Und vor dem Hintergrund, wenn man diese Kröte mal geschluckt hatte, diese Grundhaltung der Bundesanwaltschaft, dann war es wirklich ein ausgesprochen erstaunliches Geschehen, sehr, sehr dezidierte, tiefe Einblicke in die ideologischen Konzepte des NSU und dieser rechten Kameradschaft rund um den NSU, was natürlich schon irre war, wie stark diese ideologischen Bezüge hergestellt wurden. Das hatten wir von der Bundesanwaltschaft in der Weise und in der Tiefe auch nicht erwartet. Und der Outcome, wie ich ihn gerade geschildert habe, sind diese doch für die Hauptbeschuldigten sehr, sehr hohen Haftforderungen.
Jetzt ist das für den Wohlleben vermutlich wenig überraschend und auch die Schäpe nicht sehr überraschend gewesen. Abzuwarten ist ja auch, was nach den Plädoyers der Verteidigung am Ende von der Richterbank kommt. Aber ja, Das mal dahingestellt, Wohlleben sitzt ja auch schon 6 Jahre, die werden ja angerechnet. Das heißt also, angenommen, das Strafmaß bleibe da, ist für ihn die Perspektive 6 Jahre im Knast fast übersichtlich, im Gegensatz zu dem Eminger, der auf freiem Fuß war und der vermutlich auch durch sein Verhalten dafür gesorgt hat, dass er als überzeugter Neonazi von der Bundesanwaltschaft gesehen werden konnte. Denn er hat ja den gesamten Prozess über dieses Image gepflegt und war sehr selbstsicher, ne?
Auf jeden Fall. Also das ist im Grunde das, was gestern, ich gestehe es offen, auch ein bisschen Schadenfreude bei uns Beobachterinnen und Beobachtern hervorgerufen hat. Der hat sich einfach über diese fast viereinhalb Jahre aufgeführt wie Rotz am Ärmel. Das war wirklich furchtbar, dieses tägliche Ankommen und mit Zigarette und Kaffee vor dem Gerichtsgebäude rumlümmeln. Man muss sich ja vorstellen, da sind ja auch bisweilen Angehörige der Mordopfer oder auch andere Betroffene von NSU-Verbrechen in das Gerichtsgebäude gegangen und sahen dann diesen völlig entspannten und überheblich sich gerierenden, spreizenden André Eminger da. Das war wirklich ausgesprochen ärgerlich. Und die Art und Weise, wie die Bundesanwaltschaft dann quasi auch mit dieser Haltung, also er hat ja auch provoziert, natürlich, das ist das Allerwichtigste, er hat provoziert im Gerichtssaal, er ist immer wieder mit eindeutigen Sweatshirts, mit Aufschrift, mit Bezügen zu rechter Ideologie gekommen. Er hatte einmal ein Sweatshirt von Satanic Warfare aus Finnland, einer NS-Black-Metal-Band da, wo ein Vermummter mit 2 automatischen Waffen abgebildet war. Er hatte T-Shirts mit Brüder Schweigen an. Das ist ein Bezug auf The Order, eine rechtsterroristische Gruppe in den USA, aber auch auf ein altes SA-Lied oder SS, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also ganz eindeutige Bezüge und ironische Bemerkungen. Er hatte sogar einmal ein Andreas Bader-Sweatshirt Sweatshirt an. Also er hat alle Register gezogen, um zu zeigen, so nach dem Motto, ihr könnt mich mal hier mit eurem komischen Gerichtsprozess. Immerhin, das muss man schon sagen, er ist immer da gewesen. Er hat keinen Prozesstag versäumt. Er war absolut zuverlässig. Und vor dem Hintergrund war dann die Bewertung und auch der Fokus, den die Bundesanwaltschaft auf ihn gelegt hat, ausgesprochen überraschend. Oberstaatsanwalt Weingarten hat also alle Register gezogen, das muss man schon sagen, das war sehr beeindruckend. Und er hat von einer geständnisgleichen Wohnzimmerwandgestaltung gesprochen, denn bei einer Hausdurchsuchung bei Emingers ist im Grunde genommen ein Bönhard-Mundlos-Altar entdeckt worden. Das heißt, das sind zwei Handzeichnungen der beiden Uwe Mundlos und Uwe Bönhard an die Wand gepinnt gewesen mit Runenschrift und in Runenschrift drunter unvergessen. Und die Bundesanwaltschaft hat das natürlich nicht etwa als Trauer um Kameraden in Anführungszeichen, was schlimm genug wäre, gewertet, sondern als Heldenverehrung. Und hat also gesagt, hier ist die eindeutige Übereinstimmung des Angeklagten Eminger mit der ideologischen Ausrichtung und dem Grundkonzept, dem mörderischen Grundkonzept des NSU zu sehen. Und er müsste im Grunde genommen als die vierte Person des Kernbestandes des NSU betrachtet werden. Das wurde so als Vermutung in den Raum gestellt, übrigens in direkter Ansprache an Eminger. Es wurde also wirklich gesagt, Herr Eminger, ich gehe ja davon aus, dass Sie die vierte Person im Bekennervideo sind. Da tauchen ja vier solche Panther-Köpfe auf. Und es war immer die große Frage oder das Rätsel, wer ist denn dieser vierte Kopf, der da dargestellt wird. Also insofern hat es mit Eminger mit Sicherheit nicht den Falschen getroffen. Bei der politischen Bewertung dieses sehr drakonischen Vorgehens gegen Eminger und auch, sagen wir mal, die Eindeutigkeit der Strafforderung für Beate Zschäpe, könnte man schon sagen, dass die Bundesanwaltschaft hier ein großes Feuerwerk abbrennen wollte, um zu zeigen, dass der Rechtsstaat sich zu wehren weiß, dass er gegen solche Leute, solche Terroristen vorzugehen weiß. Und das hat natürlich auch der Hinweis von Bundesanwalt Herbert Diemer nicht gefehlt, dass dieses Vorgehen des Staates gegen Links- und Rechtsextremisten stattfinden würde, dass Menschen, die sich über andere erheben und über ihr Leben oder Sterben bestimmen wollen, dass die vom Staat mit aller Härte verfolgt werden. Er hat mehrere Male die sogenannte Generalprävention erwähnt. Das heißt also, das ist die Wirkung, die ein Urteil nach außen in die Gesellschaft hinein entfalten soll. Also als Abschreckungsmoment. Aber auch der Schutz der Rechtsordnung ist mehrfach hervorgehoben worden. Also was die Bundesanwaltschaft möchte, ist, dass auf der einen Seite vergessen gemacht wird, dass es im NSU-Komplex noch eine ganze Reihe anderer Aspekte gibt, nämlich die Verstrickung des Verfassungsschutzes. Also Diemer hat nochmal gestern hervorgehoben, dass es keine Anhaltspunkte für die Verstrickung von Angehörigen staatlicher Behörden gibt, was in den NSU-Komplex, was wirklich eine steile These ist. Und ich habe den Eindruck, die Bundesanwaltschaft glaubt, dass, wenn sie das nur häufig genug wiederholt und entsprechende Ablenkungsfeuerwerke mit hohen Haftforderungen und großem Brimborium veranstaltet, dass die Leute dann nicht mehr fragen, ja, und was ist jetzt eigentlich mit der Rolle des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex? Die Bundesanwaltschaft versucht einfach, ihre politische Anklage, die eine ganz klare Linie fährt, zu sagen, wir haben hier eine überschaubare Gruppe von Leuten, die sich entschieden haben zu morden. Wir zeigen euch, wie wir denen auf den Kopf hauen, wie wir die wegsperren, wie wir gegen die vorgehen. Und alle anderen Fragen, institutioneller Rassismus, Verstrickung des Verfassungsschutzes, diese ganzen Geschichten, die ganzen ungeklärten Fragen, die ja auch nach wie vor, auch nach dieser vierjährigen Beweisaufnahme noch im Raum stehen, das ist ja, davon versucht die Bundesanwaltschaft mit diesem mächtigen Getöse der zurückliegenden 8 Tage abzulenken. Und das, denke ich, ist der politische Hintergrund, vor dem sich das gerade abspielt, dass einen das natürlich außer Atem bringt, so wie mich wirklich auch gestern, das war schon irre, ist dabei einkalkuliert. Also das, alle sind jetzt natürlich hoch erstaunt und, wie soll ich mal sagen, beeindruckt von der Art und Weise, wie die Bundesanwaltschaft hier Härte zeigt, aber sie zeigt eben auch viele Dinge nicht. Und genau das ist, glaube ich, der Kern dieses Gebarens der zurückliegenden 8 Tage.
Und das ist vielleicht auch das Problem, denn spätestens die Verteidigung wird ja genau das wahrscheinlich in den Mittelpunkt rücken, diese staatliche Verstrickung, um die Schuld der eigenen Klienten zu minimieren. Das ist ja erwartbar. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist die große zu erwartende Überraschung des Prozesses, abgesehen vom endgültigen Urteil?
Nee, also wen du jetzt natürlich vergessen hast, ist die Nebenklage. Als nächstes ist ja zunächst die Nebenklage dran. Das heißt, das sind die Betroffenen und Geschädigten vom NSU, die sich quasi der Klage der Bundesanwaltschaft angeschlossen haben und die jetzt den nächsten Block von Plädoyers darstellen werden. Das sind, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, von den 60 Nebenklageanwältinnen und Anwälten haben sich 49 gemeldet, dass sie ein Plädoyer halten wollen, und das summiert sich auf 57 Stunden. Das heißt also, das sind auch nochmal anderthalb Monate überschlagsmäßig. Heute ist ja kein Prozesstag, der ist aufgehoben worden wegen des Haftbefehls gegen Eminger. Das heißt, wir haben jetzt auch schon wieder einen Tag verloren. Also die ganze Geschichte schiebt sich jetzt noch ein Stück weiter nach hinten. Aber die Plädoyers der Nebenklage lassen erwarten, dass da nochmal ganz tief und dezidiert auf genau die Leerstellen der bundesanwaltschaftlichen Ermittlungen und Einschätzungen gelegt wird. Also dass da wirklich nochmal herausgearbeitet wird, welche offenen Fragen aufgrund von ungefähr 40 Informanten im mehr oder weniger nahen Umfeld des NSU, was mit denen ist, wie viel der Verfassungsschutz letztlich wissen musste über diese V-Leute, was sich in der Szene getan hat, wo die drei untergetaucht waren, was sie gerade aktuell machten, also durchaus auch Morde, Banküberfälle, Sprengstoffanschläge. Wozu 40 V-Leute, wenn die gar nichts gewusst haben? Diese ganze Frage wird ja ausgeblendet, und ich gehe davon aus, dass die Nebenklage hier ganz massiv nochmal nachhaken wird. Und das ist jetzt ja auch nochmal ganz groß Raum. Allerdings wird natürlich auch auf die, wie soll ich mal sagen, neonazistischen Kontexte des NSU eingegangen werden durch die Nebenklage. Es wird eine politische Einordnung gemacht. Es wird mit Sicherheit auch nochmal auf den institutionellen Rassismus, die rassistischen Ermittlungen der Polizei gegen die Betroffenen, ja, über Jahre. Das ist ja auch eigentlich ein Thema, was die Bundesanwaltschaft weitgehend ausgeblendet hat. Also vor dem Hintergrund erwarte ich mir sehr, sehr viel von der Nebenklage, hoffe auch, dass immer viele Leute kommen, um zu zeigen, dass das öffentliche Interesse nach wie vor da ist, und zwar genau für diesen Aspekt, nämlich die Perspektive der Betroffenen der NSU-Verbrechen. Dann, und das wird sich mit Sicherheit auch über etliche Tage hinziehen, dann kommt erst die Verteidigung. 13 Verteidiger, die zu den 5 Angeklagten was sagen. Ich vermute mal, dass, also so wie die Verteidigung Eminger sich gestern gezeigt hat, da nicht viel zu erwarten ist. Auch bei Gerlach und Schulze wird da nicht viel gemacht werden. Die, denke ich, sind einigermaßen zufrieden mit dem Strafmaß, was ihren Mandanten zugewiesen wurde. Aber natürlich werden die 2 Verteidigungen, sage ich mal, von Beate Zschäpe ein großes Plädoyer halten und natürlich versuchen, ihre Mandantin eher wieder in den Opferstatus zurückzuschieben und so auch mildere Beurteilungen oder sogar eine Schuldlosigkeit oder etwas in der Art nachzuweisen, was nicht verfangen wird. Da so viel kann man jetzt schon sagen. Und natürlich wird die Verteidigung Wohlleben, die ja die einzige ist, die ja die einzigen sind, die wirklich ideologisch eindeutig ausgerichtet werden, die werden natürlich ein politisches Plädoyer halten, werden sagen, hier, das ist Gesinnungsjustiz, das ist die Bundesrepublik unterdrückt Meinungen und kriminalisiert, was weiß ich, politischen Aktivismus auf der rechten Seite. Das ist auf jeden Fall absehbar. Wie weit das gehen wird, wie umfangreich, das wird sich zeigen. Und was allerdings die Verteidigung Eminger machen wird, das ist völlig unklar. Die waren gestern handlungsunfähig, würde ich sagen. Sie haben einfach gar nichts gemacht. Sie haben einen ziemlichen Quatsch geredet und sind wahrscheinlich doch relativ unvorbereitet auf diese Forderung nach 12 Jahren für Eminger gewesen, sodass es offen ist, ob denen überhaupt noch irgendwie was einfällt zur Entlastung ihres Mandanten. Also man muss schon sagen, da kann man schon was dazu sagen, wie hart André Eminger zum Beispiel im Vergleich zu Ralf Wohlleben und anderen Angeklagten beurteilt worden ist. Also ich denke mal, da wird es auf jeden Fall Gegenschüsse geben. Dann haben wir gehört, oder man sagt, Kreise haben verlauten lassen, dass die Bundesanwaltschaft sich auch noch eine Replik vorbehält. Das heißt also, dass sie auch nochmal auf die Plädoyers der Verteidigung antworten wollen würde. Und dann erst kommt das Urteil. Und wann das sein wird, das steht jetzt im Moment wieder ziemlich in den Sternen. Also auf den Zuschauerrängen in den Medien ist jetzt eher so, sind wir jetzt schon bei Dezember und Januar, eher Januar sogar.